Ja, es ist der letzte Sonntag in diesem Jahr, der letzte Sonntag in diesem Jahrzehnt sogar. Und ich freue mich, dass ich hier dieses Jahr abschließen kann mit der Predigt. Ich möchte noch kurz beten. Oh, lieber Vater, vielen Dank für dein Wort und danke dir, dass du mir dein Wort jetzt geben willst, dass ich es hier auslege. Lass es ein Akt der Anbetung sein. Berühr du unsere Herzen und hilf uns, Herr, dass wir verstehen, was dein Wort heute zu uns sagen will. Amen. Ja, das Jahr 19 geht zu Ende und das Jahr 2020 steht vor der Tür. Und wie gehst du in das neue Jahr? Bist du zuversichtlich? Vielleicht erwartungsvoll? Voller Glauben und gespannt auf das, was Gott im neuen Jahr in deinem Leben tun wird? Oder bist du vielleicht genau das Gegenteil? Du bist verzagt, zweifelnd und von deinem Glauben ist vielleicht nicht mehr viel übrig. Wo auch immer du stehst am Ende dieses Jahres und im Übergang in das nächste Jahr, ich möchte dich heute herausfordern, mit der Jahreslosung für das Jahr 2020. Denn die Jahreslosung und die Geschichte, in die diese Jahreslosung eingebettet ist, die nimmt uns mit hinein in das Geschehen oder in das Erleben eines Vaters, der verzweifelt ist, weil sein Sohn dämonenbesessen ist. Und er geht mit dieser Not zu Jesus und Jesus vollbringt ein Wunder und bringt Heilung in die Familie. Und was dieser Mann erlebt, im Wunder, in der Heilung seines Sohnes, das möchten, können wir auch erleben. Und ich möchte mein Predigtthema mal so überschreiben, wie Jesus dir in deiner Not helfen kann. Das ist das überragende Thema von dem Text, in dem wir die Jahreslosung wiederfinden. Da ist ein Mann, der erlebt, wie Jesus seiner Not begegnet. Und diesen Text finden wir in Markus 9 aufgeschrieben. Und falls du eine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, dass du deine Bibel aufschlägst. Markus 9. Und der Markus hat, den Text gibt es auch in den anderen Evangelien, Matthäus und Lukas. Aber Markus hat untypischerweise für uns den längsten Bericht über dieses Ereignis aufgeschrieben. Und im Kontext finden wir Markus 9 auch etwas, was vorher passiert ist und was wir unbedingt beachten müssen. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild vom Renaissance-Maler aus Italien, Raphael. Der malte zur Zeit von Leonardo da Vinci und Michelangelo. Und er malte das Bild für eine Kirche. Und dort sehen wir die zwei Geschichten, nämlich in Markus 9, dieses Wunder, das Jesus vollbringt, von diesem besessenen Jungen und etwas, was davor zu lesen ist in Markus 9, nämlich die Verklärung von Jesus. Jesus ist auf dem Berg und in der Zeit, wo er auf dem Berg ist, sind die Jünger unten und versuchen, den Dämon auszutreiben, aber sie können es nicht. Und wir müssen diese Geschichten zusammenlesen und in der Verklärung, also in dem oberen Teil des Bildes, was wir in Kapitel 9 am Anfang lesen, dort sehen wir, wie Gott für einen kurzen Moment den Mantel der irdischen Existenz von Jesus wegnimmt und den drei Jüngern, die mit Jesus auf dem Berg waren, eine Schau gibt von dem Jesus, wer er wirklich ist, nämlich der verherrlichte Sohn Gottes. Und die Jünger erleben den Himmel auf Erden. Sie erleben, wie Jesus Moses und Elias begegnet und wie Jesus gestärkt wird für den Leidensweg, der vor ihm liegt. Und Petrus ist so begeistert hin und weg und sagt, Herr, lasst uns hier oben für immer bleiben, ich baue drei Hütten für euch. Und dann ist auch diese herrliche Schau schon wieder vorbei. Aber eines wollen wir nicht vergessen, was Gott auch in dieser Schau den Jüngern mitgibt. Nämlich, er kommt eine Stimme vom Himmel und dann heißt es dort, dass Gott spricht, dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das war die Botschaft für diese drei Jünger, sie sollen auf Jesus hören. Gott bestätigt die Gottessohnschaft von Jesus. Die Jünger kriegen eine Schau, wer ist denn dieser Jesus? Gott öffnet für einen kurzen Moment den Himmel und lässt die Jünger das erleben. Und dann gehen die Jünger mit Jesus wieder runter, sie finden sich in der Realität wieder, begegnen der Wirklichkeit einer gebrochenen Welt voller Leid und den Auswirkungen des Bösen. Die anderen Jünger von Jesus haben Jesus für einen kurzen Moment vermisst. Er war nicht da, um ihnen zu helfen. Und wenn wir jetzt diese beiden Geschichten zusammenbringen, dann ist für uns diese eine Lehre, bei all dem, was wir uns jetzt anschauen, ist, wir haben einen Herrn Jesus, der herrlich ist und der regiert. Der Jesus ist nicht mehr für einen kurzen Moment abwesend, sondern er ist da und er regiert. Und es ist gut, wenn wir auf ihn hören. Und vielleicht scheint es manchmal in deinem Leben nicht so, dass Jesus der Herr ist, weil er irgendwo nicht real in deinem Leben präsent ist. Aber du darfst das niemals vergessen. Er ist der Herr und er regiert. Und vielleicht zweifeln wir manchmal, dass Gott regiert, wenn wir an die Ereignisse in dieser Welt schauen, wo alles drunter und drüber geht, dann dürfen wir niemals vergessen, Gott ist der Herr. Und auch wenn wir hier in dieser Geschichte die Jünger erleben, kurz die Abwesenheit von Jesus, aber drei von ihnen kriegen eine Schau von dem, wer Jesus wirklich ist. Und wenn wir die Geschichte anschauen, wenn wir in unser Leben gehen, dann haben wir immer diesen Jesus vor Augen, der regiert und der herrschaftlich im Himmel ist und auf uns achtet. Und so schauen wir uns jetzt mal den Text an, was dann nämlich passierte, als Jesus mit den drei Jüngern vom Berg herunterkommt. Das lesen wir dann in Kapitel 9, Vers 14. Dort lesen wir, als sie dann, die drei mit Jesus, zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie versammelt, auch Schriftgelehrte, die sich mit ihnen besprachen. Sobald nun die Menge ihn erblickte, erstaunten sie sehr. Sie eilten auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie nun, was habt ihr mit ihnen zu verhandeln? Also versetzen wir uns mal ein bisschen in die Lage. Jesus mit seinen drei Jüngern haben den Himmel auf Erden erlebt und jetzt kommen sie hier in die Wirklichkeit, in das reale Leben, in die Probleme, in die Nöte der Menschen. Und diese anderen Jünger, die hatten zwar zwei versucht, diesem Vater zu helfen und dem Problem, das sein Sohn hatte, nämlich er war dämonenbesessen, ein stummer Geist hatte ihn beherrscht. Und da waren noch die Schriftgelehrten, die haben da auch irgendwie mitgemischt. Und wir können uns das richtig so vorstellen, Tumult von vielleicht 15 bis 20 Leuten, Männer. Und in Albanien ist das immer dann eine ganz heiße Geschichte, wenn Männer lautstark miteinander diskutieren und etwas auszudiskutieren haben. Und so war das wahrscheinlich auch hier. Eine ganze Horde von Männern, 9 von Jesus, der Vater mit seinem Sohn und dann noch ein paar Schriftgelehrte. Und da hinein kommt Jesus und fragt, hey, worum geht's hier eigentlich? Und die ganze Aufmerksamkeit wendet sich weg von dem Problem hin zu Jesus. Sie erstaunten sehr, sie waren begeistert. Jesus ist jetzt da und der Vater, der Hilfe suchte und Jesus nicht fand, ergreift sofort das Wort. Das lesen wir dann in Vers 17. Da antwortete ihm einer aus der Menge. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen sprachlosen Geist hat. So oft er ihn packt, reißt er ihn hin und her. Dann tritt ihm der Schaum vor den Mund und er knirscht mit den Zähnen und wird ganz kraftlos. Ich habe deine Jünger gebeten, sie möchten ihn austreiben, doch sie haben es nicht gekonnt. Hier sehen wir dann, wo das Problem lag. Die Jünger waren machtlos, verzweifelt, konnten diesem Vater nicht helfen, aber er ergreift sofort das Wort und wendet sich an Jesus und Jesus hört diesem Mann zu. Aber was lesen wir hier? Was ist das Problem von dem Vater? Ein Dämon beherrscht seinen einzigen Jungen, das lesen wir in anderen Evangelien, das ist der einzige Junge war. Die Auswirkungen dieser Besessenheit lassen sich ja auch erklären wie die Krankheit Epilepsie heute. Manche Ausleger sagen, es war nur Epilepsie, aber wir lesen, dass es ein stummer Geist war und wir lesen später, wie Jesus diesen Geist austreibt. Also eine Dämonenbesessenheit, die sich manifestiert mit den Symptomen von Epilepsie. Und die Jünger sind überfordert mit dieser Situation, und wir werden später herausfinden, woran das lag. Und Jesus, sein Vorwurf an die Jünger ist dann recht hart. Manchmal denkt man, Jesus hat nur freundliche Worte für uns, für seine Jünger. Aber lesen wir mal die Worte, die Jesus hier für seine Jünger bereithält. Oh, wie sagt er es hier? Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Bringt ihn her zu mir. Also Jesus ist ein bisschen enttäuscht von seinen Jüngern. Er weist sie scharf zurecht. Man muss es einfach so sagen. Er weist sie scharf zurecht. Männer, habt ihr noch nicht begriffen, wie ihr im Glauben lebt? Und er weist sie hier zurecht und sagt, bringt den Jungen her zu mir. Und wir begreifen jetzt, dass hier der Vater echt ein Problem hat. Und wir müssen uns fragen, wie sollen wir diese Situation deuten? Was nehmen wir da für uns mit? Ich meine, hast du schon mal einen Sohn gehabt, der dämonenbesessen war und von Epilepsie befallen war? Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, was hat das mit uns zu tun? Wir müssen einerseits festhalten, ja, dämonische Besessenheit ist eine Realität. Die wollen wir nicht leugnen, die können wir nicht kleinreden. Aber wir müssen auch sagen, die allermeisten haben damit wenig zu tun. Paulus sagt, unser Kampf ist gegen dämonische Mächte, aber es ist mehr ein Kampf um Wahrheit, in dem wir feststehen sollen. Aber wenn wir den Blick dann ein wenig weiten, dann sehen wir den Jungen und seinen Vater und wir erkennen, wie krass die Auswirkungen des Bösen sein können. Und möglicherweise finden wir uns hier schon ein wenig mehr wieder, dass wir alle in irgendeiner Weise von den Auswirkungen des Bösen betroffen sind. Lügen, die wir glauben, schreckliche Dinge, die man uns angetan hat, oder teuflische Bindungen, die uns versklaven, oder vielleicht haben wir böse Dinge getan, von denen bis heute niemand weiß. Aber wenn wir es noch ein wenig weiter fassen, dann finden wir hier die Notlage eines Vaters im Leiden seines Sohnes beschrieben. Und ich glaube, hier finden wir uns alle wieder. Wir alle haben an irgendeinem Punkt in unserem Leben eine Not und wir können diese Not nicht selber regeln. Und da finden wir uns alle wieder. Und ich glaube, der Text liefert uns eine Antwort auf diese Frage, wie Jesus unserer Not begegnen kann. Und der erste Hinweis, den wir in diesem Text finden, eine Antwort auf diese Frage, wie Jesus uns helfen kann, ist nämlich die Frage, was tut der Vater mit seinem dämonbesessenen Sohn? Ganz einfach, er bringt seine Not zu Jesus. Und das ist mein erster Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben will, im Übergang in das neue Jahr. Bring deine Not zu Jesus. Ganz einfach. Der Versuch der Jünger, mit ihren eigenen Möglichkeiten der Not des Vaters zu begegnen, war zum Scheitern verurteilt. Einige Kapitel zuvor in Markus 6 lesen wir noch, wie die Jünger Dämonen austrieben. Also sie hatten das schon mal getan, aber in diesem Fall sind sie gescheitert. Sie haben das aus ihrer eigenen Kraft tun wollen. Und wie oft sind wir genau wie die Jünger? Wir versuchen mit eigener Weisheit, mit eigenen Mitteln, mit eigener Anstrengung, dem Problem in unserem Leben Herr zu werden und scheitern doch kläglich. Aber hier ist dann, nachdem Jesus vom Berg runterkommt, findet der Vater Gehör bei Jesus. Er hatte diesen von Anfang an schon gesucht und sprechen wollen, aber jetzt ist Jesus da und er hört zu und er möchte nochmal genau die Lage geschildert bekommen. Man könnte sich denken, Jesus, sag mal, du weißt doch genau, was dieser Junge hat. Du weißt, hast es doch schon längst gesehen, aber trotzdem möchte Jesus nochmal, dass der Vater sich artikuliert, sein Problem darstellt und es zum Ausdruck bringt. Und das lesen wir in Versen 20 und 22. Nämlich dort lesen wir, da brachten sie ihn zu ihm. Als nun der Geist ihn erblickte, zog er den Jungen sogleich krampfhaft zusammen, sodass er auf den Boden fiel und sich mit Schaum vor dem Mund wälzte. Da fragte Jesus den Vater des Jungen, wie lange hat er dieses Leiden schon? Und dann er antwortete, von Kindheit an. Und oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer und ins Wasser gestürzt, um ihn umzubringen. Wenn du es jedoch irgend vermagst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Also da stellen wir uns diese Szene mal bildlich vor. Ein Vater, der absolut verzweifelt ist. Wie viele Jahre hat er schon mit seinem Sohn gerungen? Hat er das Leiden schon anschauen müssen? Und immer war er machtlos. konnte nichts tun gegen die Anfälle von seinem Sohn. Kein Arzt hat ihm eine nette Tablette verschrieben, die ihm seinen Sohn richtig einstellte. Nein, er musste immer zusehen, wie sein Sohn unkontrolliert ins Wasser oder ins Feuer fiel. Und uns wird bewusst, wie unendlich schrecklich die Auswirkungen des Bösen sind, wenn der Teufel und seine Dämonen ihr Werk treiben. Oder anders gesagt, wie hässlich tritt uns hier die Maske des Bösen entgegen. Und jetzt stellen wir uns mal den Jungen vor. Ein kleiner Junge, vielleicht 8, 10, 12 Jahre, liegt auf dem Boden mit Schaum vor dem Mund, wälzt sich, hat einen Krampfanfall. Sein Körper ist voller Narben von all den Malen, wo er schon ins Feuer fiel und spät gerettet wurde. Ein erbärmliches Bild. Und ich weiß nicht, wie viele von uns das ertragen würden, so einen Jungen anzuschauen. Vielleicht hätten wir uns abgewandt, voller Ekel, voller Mitleid. Aber Jesus wendet sich nicht ab, sondern er ist mittendrin und zeigt dem Vater sein Mitgefühl und offenbart ihm, dass er sich interessiert. Und die Frage an dich heute Morgen ist, was belastet dich gerade? Wo machen die Auswirkungen des Bösen dein Leben zur Hölle? Was ist deine Not, die bis heute niemand lindern konnte? In welchem Bereich deines Lebens wünschst du dir Sieg im Kampf mit dem Bösen? Oder wo sind deine Narben im Bild gesprochen, weil das Böse auf die eine oder andere Weise in deinem Leben gewütet hat? Ist es vielleicht die Sorge um dein Kind? Sind es vielleicht Gedanken von Angst, Kummer und Hoffnungslosigkeit? Oder sind da Herausforderungen, Probleme und Nöte, derer du nicht Herr wirst? Und die nächste Frage, wie leicht fällt es dir, deine Not zu Jesus zu bringen? Und wie viele Nöte wirst du wohl in das Jahr 2020 mitnehmen? Wir lesen in der Verheißung des Jesaja über Jesus, an Weihnachten liest man sie oft, dort ist dann geschrieben von diesem Kind, das geboren wird. Und einige Verse später steht dann, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesus ist nicht mehr örtlich beschränkt wie damals zur Zeit der Bibel, sondern er ist da. Jesus ist ein mächtiger Erlöser, das möchte ich heute Morgen ganz laut rufen. Und wenn wir ihm alle unsere Nöte bringen, dann wird er damit fertig. Und wenn ihm die ganze Welt die Nöte hinlegen würde, es wäre ihm nicht zu viel. Und wo auch immer du stehst und welche Not dich heute am Ende des Jahres 2019 bewegt, bring deine Not zu Jesus. Er hört dir zu, er ist da für dich. Und genau das sehen wir hier in der Geschichte. Der Vater bringt seinen Sohn zu Jesus, in der Hoffnung, dass Jesus etwas tun kann. Und was tut er dann am Ende, als er ihm geschildert hat, wie es um das Leiden seines Sohnes steht? Er ruft dann, wenn du es jedoch irgend vermagst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus antwortete ihm dann, was dein, wenn du es vermagst, betrifft, so wisse, alles ist dem möglich, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Jungen laut aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier ist dann die Jahreslosung. Also das Problem liegt nicht in der Fähigkeit von Jesus. Also der Vater sagt, wenn du kannst, und vielleicht stehen wir auch auf dem Ziel, Herr, wenn du kannst, aber wir glauben an einen allmächtigen Gott. Und bei einem allmächtigen Gott gibt es kein wenn du kannst. Der allmächtige Gott kann immer. Und das sagt Jesus hier, ich kann immer, es liegt nicht an meiner Fähigkeit. Wenn es ein Problem gibt, dann liegt es bei dir und an deinem mangelnden Glauben. Und der Vater bekennt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der nächste Punkt, den ich dir mitgeben will, ist der einfache Punkt, bringe deinen Unglauben zu Jesus. Bring deinen Not zu Jesus und jetzt bring deinen Unglauben zu Jesus. Weil was sagt der Vater hier? Er ist ehrlich. Er sagt nicht, ey, ich glaube. Nein, er anerkennt, dass er ihm etwas fehlt. Er gibt zu, dass da ein gewisser Zweifel ist. Auf der einen Seite möchte er glauben, aber auf der anderen Seite sagt er auch, es fällt mir schwer zu glauben. Und genau hierfür betet der Vater, Herr, hilf mir, dass ich dir ganz vertrauen kann. Lass nicht zu, dass mein Unglaube, dass mein Unglaube siegt und ich in meiner Not alleine bleibe. Ein ganz demütiges Gebet. Und die Frage ist, was tut Jesus damit? Schickt er ihn weg und sagt, nein, ich erwarte vollkommenen Glauben, komm erst wieder, wenn dein Glaube perfekt ist. Nein. Was tut Jesus? Er nimmt dieses demütige Gebet eines Mannes, der anerkennt, ich habe nicht genug Glauben. Ich habe Unglauben. Ich habe Zweifel. Was tut Jesus? Er vollbringt ein Wunder. Er treibt den Dämon aus. Die Menschen denken, der Junge hat das nicht überlebt. Aber was bedeutet das für uns, wenn wir diese herausfordernde Aussage von Jesus anschauen? Einige Schwierigkeiten kommen hier natürlich auf. Aber das würde den Rahmen sprengen, wenn ich auf all das eingehen wollte. Was Jesus hier über die Kraft des Glaubens sagt, sprengt eigentlich unsere Vorstellungskraft und lässt uns doch Fragen zurück. Wie hat Jesus das gemeint? Mit Glauben können wir alles? Liegt es also an unserem schwachen Glauben, wenn wir Heilungen nicht erleben? Wenn liebe Geschwister an Krebs sterben, obwohl wir so gläubig gebetet haben? Diese Fragen kriegen wir nicht beantwortet von Jesus. Und ich denke, Jesu Aussage ist wahr, er lügt ja nicht, aber wir sollten vorsichtig sein, sie auf alles zu übertragen, was uns in den Sinn kommt und vor allen Dingen nicht sagen, wenn Heilung nicht passiert oder wenn Dinge nicht so passieren, wie wir sie uns wünschen, du hast zu wenig geglaubt. Das macht Menschen kaputt, wenn wir sie so richten für ihren mangelnden Glauben. Ich denke, ich fand in einem Buch einen hilfreichen Abschnitt, wo ich sage, wenn du zweifelst, wenn du vielleicht sogar entmutigt bist, weil du dir selbst die Schuld gibst, wegen deinem fehlenden Glauben, dann höre das. Der Glaube ist nämlich nicht ein Werk aus uns selbst, sondern ein Geschenk. Das hatte Klaus Dieter heute vorhin auch schon sehr gut gelesen. Unser einziger Anteil ist, in der Sache vom Glauben, ist, dass wir angemessen auf den Glauben in unseren Herzen reagieren, den Gott hineinlegt. Daher sollten wir uns auf keinen Fall Sorgen darüber machen, ob wir genügend Glauben haben oder nicht. Wozu Christen aufgerufen sind, ist, in das Angesicht des Vaters zu schauen und für das zu beten, wofür sie Glauben haben. Wenn es an Glauben mangelt, dann sollten sie ehrlich sagen, hilf meinem Unglauben. Und jetzt wichtig, wenn wir versuchen, Glauben in uns zu produzieren, dann wird das auf keinen Fall in Glauben enden, sondern wir reden uns auf gefühlsmäßiger Ebene was ein. Wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, dann kann das zu einem Funken Glauben führen, der vielleicht so klein ist, dass wir es gar nicht bemerken. Wobei wir Gott vertrauen und wir die Bitte empfangen, die Gott schon in unser Herz gelegt hat, als er uns den Glauben gab. Ich mache den Mut, was auch immer du an Glauben in diesem Moment hast, bring den Glauben und bring deinen Unglauben zu Jesus. Und der größte Kampf, den wir vor allen Dingen kämpfen, ist nicht der Glauben um Heilung in diesem oder jenem Bereich, sondern es ist der Glaube, der in unseren Herzen stattfindet. Damit meine ich, dass wir Dinge über Gott glauben und aufgrund von unserer Erfahrung hat sich Unglaube eingeschlichen. Gott ist nicht so, wie wir uns ihn erwartet haben. Wir zweifeln daran, wie viel unser Glaube noch wert ist. Wir werden zynisch und wir sind nicht mehr frei zu glauben. Und diese Spannung von Glauben und Unglauben finden wir vielleicht dann in so manchen Beispielen beschrieben. Du glaubst, dass Gott Liebe ist, aber du zweifelst, dass er dich liebt. Du glaubst, dass Gott gut ist, aber du zweifelst, weil du seine Güte in deinem Leben irgendwie nicht erlebst. Du glaubst, dass Gott dich befreien kann, aber du zweifelst, weil du nicht frei wirst. Du glaubst, dass Gott gesagt hat, er ist immer bei uns und trotzdem fühlst du dich verlassen. Und da merken wir diesen Kampf zwischen Glaube und Unglaube und jeder von uns ist in irgendeiner Weise von dieser Spannung betroffen. Aber mein einfacher Punkt ist, bring deinen Unglauben, deine Zweifel zu Jesus und glaub, dass Jesus deine Not lindern kann. Und dann lass nicht zu, dass dein Unglaube, deine Zweifel und deine Fragen dich enttäuscht zurücklassen. Ich gebe zu und ich will hier nicht als überheblich klingen, sondern ich glaube, dass es manchmal schwer ist zu glauben. Da schwirren Lügen in unserem Kopf, sind Erwartungen an Gott, wie er handeln sollte. Und vielleicht ist dein Glaube ganz klein geworden am Ende dieses Jahres und dein Unglaube ganz groß. Aber dann lass es nicht zu, dass dein Unglaube siegt, sondern nimm den kleinen Rest Glauben, wirf ihn in die Waagschale, bring ihn Gott hin und sag, Herr, hilf. Jesus wird dich nicht abweisen. Und jetzt möchte ich mich vielleicht noch an die wenden, für die das Thema vom Glauben irgendwie noch ganz fremd ist, weil sie vielleicht noch gar nicht glauben. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier, vielleicht kommst du auch schon länger, bezeichnest dich vielleicht sogar als Christ, aber du bist noch gar nicht so richtig zu einem lebendigen Glauben durchgedrungen. Dann möchte ich dir heute einfach frei diese Frage stellen. Glaubst du mit deinem ganzen Herzen an Jesus? Wenn wir davon ausgehen, dass wahr ist, was Gott über seinen Sohn gesagt hat in der Verklärung von Jesus, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wir auf Jesus hören sollen, dann sollten wir uns fragen, was hat denn Jesus gesagt? Und am Anfang vom Markus-Evangelium hat Jesus gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, dass du ohne ihn verloren bist. Durch deine Sünde und durch deine Abkehr von Gott bleibt dir nichts als Strafe der ewige Tod. Und jeglicher Versuch, sich selbst zu retten und zu Gott zu kommen, ist sinnlos. Und das hört sich erstmal erschreckend an. Aber die christliche Botschaft bleibt da nicht stehen, was Gott über uns sagt, sondern die christliche Botschaft ist eine gute Nachricht. Weil Gott dich liebt, sendet er seinen Sohn auf die Erde. Und vor vier Tagen haben wir darüber nachgedacht und gefeiert, dass Gott auf diese Erde kommt, um dich zu retten. Er lässt dich nicht allein in deiner Not. Er möchte dich retten. Jesus lebte ein vollkommenes Leben, das du nicht leben konntest. Er bezahlte dann die Strafe für deine Sünde, die du hättest tragen sollen. Und er starb den Tod, der dir gelten sollte. Und er sagt dir heute, glaub an mein Rettungswerk. Glaub, dass ich für deine Sünde gestorben bin, dass ich auferstanden bin und dass ich lebe. Kehr um von deinen Wegen und tue Buße und empfange neues Leben und die Vergebung deiner Sünden. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und wenn du unsicher bist, dann lade ich dich ein. Das Ende eines Jahrzehnts ist ein guter Zeitpunkt, um sich für Jesus zu entscheiden. Geh nicht in das neue Jahr, ohne dass du Frieden mit Gott hast. Jesus spricht heute zu dir. Schieb das nicht auf, er will dich retten. Und so lade ich ein, komm heute zu Jesus und glaub an ihn und ergreife das Geschenk. Doch die Frage ist, wie endet dann nun der Hilferuf des Vaters? Wird Jesus ihm helfen? Wird Jesus die Not lindern? Und das lesen wir dann in 25 bis 27. Als Jesus nun sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den unreinen Geist mit den Worten, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn hinein. Da schrie er laut auf und fuhr unter heftigen Krämpfen aus und der Junge lag wie tot da, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Wir lesen hier von nichts anderem als einem Wunder. Jesus vollbringt ein Wunder. Er ist Herr über die Geister und Dämonen und über alle Auswirkungen des Bösen regiert Jesus. Und er gebietet und es geschieht. Und das muss eine Szene gewesen sein, wie dieser Junge sich nochmal in einem heftigen Krampfanfall und unter einem lauten Schreien verschwindet der Dämon aus dem Leben und die Menschen denken, das hat der Junge nicht überlebt. Aber Jesus reicht ihm die Hand und richtet ihn auf. Und der Vater darf diese Heilung erleben. Und der Text endet dann mit einer kleinen Randnotiz, die Markus anfügt. Und aber diese Lektion, die darin enthalten ist, die sollten wir unbedingt noch beachten. Die Jünger kommen nicht klar damit. Was ist denn hier passiert? Wir haben doch schon mal Dämonen ausgetrieben. Warum konnten wir es nicht? Aber um einem peinlichen Moment zu entgehen, nehmen sie Jesus zur Seite, ein wenig später, wo keiner mehr mit ihnen ist. Und sie fragen Jesus, woran lag das, dass wir das nicht konnten? Und dann sagt Jesus, und als Jesus dann in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger, während sie mit ihm alleine waren, warum haben wir den Geist nicht austreiben können? Er antwortete ihnen, diese Art von bösen Geistern lässt sich nur durch Gebet austreiben. Hier lesen wir die Antwort Die Jünger haben nicht gebetet. Können wir uns das vorstellen? Die haben nicht gebetet. Und wir könnten mit unserem Finger auf die sagen, ach, diese blöden Jünger, wie haben die nicht gebetet? Aber wie oft sind wir genau an dieser Stelle? Wir beten nicht für die Probleme, die wir haben. Wir beten nicht, dass Jesus kommt und uns hilft. Aber hier ist der Punkt, den ich mit dir jetzt noch besprechen will. Bring dein Gebet zu Jesus. Das ist die Logik in der Geschichte. Wenn wir mit Gebet schon Dämonen austreiben können und Jesus diese Problematik hier so nennt, Gebet ist die Lösung. Wenn Gebet die Lösung ist im Dämonen austreiben, dann ist die Gebet die Lösung für alles. Für alles, das ist die Logik dahinter. Und deswegen bring dein Gebet zu Jesus. Warum ist Gebet so entscheidend? Paul David Tripp sagt, Gebet ist ganz naturgemäß eine Absage an die eigenen Fähigkeiten und ein Vertrauen in die Kraft Gottes. Und trotzdem beten wir so wenig. Wir versuchen unser Leben und die Nöte darin selbst zu regeln. Doch nur wenn wir bereit sind, unsere Macht aufzugeben, dann können wir erleben, wie Jesus handelt. Und darf ich dich ermutigen, zum Ende eines Jahres und Start in das neue Jahr, bring dein Gebet zu Jesus, vor allem in Bezug auf die Dinge, die dich herausfordern und belasten. Darf ich Ehepaare herausfordern, dass ihr gemeinsam miteinander betet im neuen Jahr? Vielleicht habt ihr es noch nie getan, vielleicht habt ihr es vergessen und es ist eingeschlafen, aber betet als Ehepaar miteinander für die Nöte und Herausforderungen, die ihr erlebt. Wenn du Single bist oder auch ein Verheirateter, such dir einen Gebetspartner, mit dem ihr euch regelmäßig trefft, um zu beten. Eltern, betet für eure Kinder, dass sie zu Jesus finden. Das ist der größte Kampf, in dem wir stehen. Der Teufel möchte die Kinder für sich behalten. Und wir beten, dass Jesus die Kinder zu sich zieht. Und in einem Buch fand ich, wie Alfred Christlieb sagte, die Gebete meines Vaters umgeben mich wie Berge, rief der Sohn August Hermann Frankes aus, der lange nichts von Gott wissen wollte. Alfred Christlieb sagt dann, Eltern, umgebt eure Kinder mit diesen Bergen eurer Fürbitte, umzäunt ihr Leben mit anhaltendem Flehen, schüttet einen Wall auf mit Gebeten gegen ihre Weltwege und zieht Seile mit Gebet um sie, die sie ins Himmelreich ziehen. Und dann lasst uns füreinander beten, dass der Teufel keinen Raum hat in unserem Leben. Jesus ist der Sieger und wir haben an seinem Sieg Anteil, wenn wir beten. Das soll für viele von uns eine Ermutigung sein. Aber ich will auch sensibel sein für Menschen, die schon lange beten und die frustriert sind, weil sich nichts in ihrem Leben tut. Die Frage steht im Raum. Wie machen wir morgen weiter? Wenn trotz vieler Gebete sich nichts getan hat. Wenn einfach alles nur trüb und schwer ist. Jim Andrews schrieb in einem Buch über das unendliche Leiden seiner Tochter und er fragt dann die Frage, was ist, wenn deine Kraft verbraucht ist und du keine Zuversicht hast? Das ist ein einfacher Tipp. Setze einfach einen Fuß des Glaubens vor den anderen und tu den nächsten richtigen Schritt, wie auch immer der aussieht. Wenn es dran ist zu beten, obwohl Gott taub erscheint für deine Bitten, dann bete trotzdem. Bete so gut du kannst, lass dich nicht von der Verzweiflung besiegen. Gib nicht auf, gehe einfach einen Schritt des Glaubens vor den anderen. Und jetzt bin ich am Ende. Wenn wir hier diese Geschichte weiter anschauen in Kapitel 9, dann sehen wir, wie Jesus jetzt weitergeht und etwas sagt, nämlich den Leidensweg, der vor ihm liegt. Jesus möchte deine Not lindern. Er möchte deinen Unglauben heilen. Er möchte ein Wunder vollbringen. Bring ihm dein Gebet. Aber Jesus ist bereit, den Leidensweg zu gehen. Und deswegen fasse nochmal Mut. Wir haben in Jesus einen Gott, der selbst in den Kampf gezogen ist. Der den ultimativen Kampf gegen das Böse gekämpft hat, um nun mit uns im Kampf gegen das Böse zu stehen. Er ist vertrauenswürdig, so lade ich dich ein. Bring deine Not zu Jesus. Er ist da und hört dir zu. Er verurteilt dich nicht, wie klein dein Glaube auch ist. Bring deinen Unglauben und zuletzt bring ihm dein Gebet. Und ich möchte die Predigt jetzt ausklingen lassen mit einem Gebet, mit einem Lied, das die Hauptaussage des Textes nochmal gut aufgreift. Es ist in Englisch, es hat den Titel Hilf meinem Unglauben, Help my Unbelief. Und ich lade dich ein, nimm dir die Zeit. Wenn du noch nie an Jesus geglaubt hast, dann sag ihm jetzt, dass du an ihn glauben willst. Bitte ihm jetzt um Vergebung für deine Sünden und mach ihn zum Herr in deinem Leben. Und wenn du in Nöten steckst und du hast vergessen zu beten, wenn du verzweifelt bist, bring ihm deine Nöte und fasse neuen Mut für das neue Jahr, Jesus im Glauben zu erleben.